Journalistengespräche abgehört. Dies vermeldete vor einigen Tagen die Mediensektion der FAU Berlin. Der freie Journalist hatte ein Schreiben der Generalbundesanwaltschaft erhalten, in dem er darüber informiert wurde, dass von ihm geführte Telefongespräche im Zeitraum von Juni bis Dezember 2011 mitgeschnitten und gespeichert wurden. Journalistische Anrufe bei einem Anschluss eines Beschuldigten in § 129 Verfahren hatten zu dieser Überwachung geführt. Um über den Fall zu sprechen, sind wir jetzt mit dem betroffenen Journalisten Peter aus Berlin verbunden. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Überwachung im Rahmen von § 129 Verfahren, also der vermeintlichen Bildung oder Mitgliedschaft in kriminellen Gruppen im Jahr 2011. Um welche vermeintlich kriminellen Gruppen handelte sich denn damals?
Ja, das waren eigentlich zwei unterschiedliche Fälle in dem Zeitraum. Also einmal handelte es sich um eine türkische linke Gruppe, die also in der Türkei und in Deutschland verboten sind. Und beim zweiten Fall handelte es sich um die sogenannten revolutionären Aktionszellen. Da wird ja auch noch, bei beiden Fällen wird ja auch noch weiter gegen Beschuldigte ermittelt, unter anderem auch in jetzt in ihrem Sendegebiet. Also da gab es ja auch vor kurzem auch DNA-Entnahmen in Stuttgart beispielsweise. Also, und da wird natürlich seit Jahren ermittelt. Also das waren eigentlich die beiden Fälle. Ja.
Jetzt heißt es im Berliner Polizeigesetz zum Einsatz technischer Mittel wie der Telefonüberwachung zur Datenerhebung, dass diese nur möglich sein sollen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen werden soll. Die Maßnahmen sind nur zulässig, heißt es, wenn die vorbeugende Bekämpfung der Straftat auf andere Weise aussichtslos erscheint und die Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhalts steht. Peter, gab es in diesem Fall deiner Meinung nach Hinweise auf eine Straftat von so erheblicher Bedeutung und war die Datenerhebung verhältnismäßig?
Erstmal kann ich natürlich sagen, also dass ich zu diesen Fällen überhaupt nichts sagen kann, weil es da ja überhaupt nicht weiter informiert wurde. Es wurde ja lediglich jetzt informiert, also praktisch 2-3 Jahre danach, dass es diese Untersuchungen gab gegen zwei auch benannte Personen und dass es in diesem Zusammenhang eben wohl da angerufen haben soll in diesem Zeitraum und deswegen praktisch wurden auch eben Gespräche von mir mit aufgezeichnet. Das waren die einzigen Informationen, also es war ein sehr theoretisches Schreiben schon allein. Das ist ja, wie gesagt, einige Jahre her. Ich bin als Journalist natürlich täglich im Grunde auch mit unterschiedlichsten Leuten telefoniere, da auch Pressenummern kriege. Da gibt es vielleicht konkrete Aktionen, jetzt irgendwelche Kundgebungen oder Pressekonferenzen, wo es dann vielleicht Nummern gab, also wo es die vielleicht angerufen haben. Das kann ich ja gar nicht mehr im Einzelnen in diesem Fall, in diesem Zeitraum überhaupt überprüfen, ob es da überhaupt angerufen habe. Und die Details jetzt zu den Verfahren, da weiß ich jetzt überhaupt nichts, weil wie gesagt, da ist auch überhaupt nichts weiter natürlich aufgeführt. Ja.
Peter, du warst jetzt in diesem Fall dann mit deinen Anrufen eine sogenannte Kontaktperson der beschuldigten Person aus den § 129 Verfahren aus den beiden. Muss man da nicht sagen, gut, aus polizeilicher Sicht ließ sich die Datenerhebung, von der dann auch du betroffen warst, nicht vermeiden, auch im Falle eines Journalisten?
Ja, erstmal wird es ja genau da diese Problematik aufzeigen, dass natürlich allein schon die Tatsache, dass da jeder und jede, die in diesem Zeitraum die Nummer angerufen haben soll, da sozusagen überwacht wird, zeigt natürlich die Uferlosigkeit dieser Art der Überwachung. Und als Journalist ist es natürlich sowieso klar, dass wir ganz verschiedene Nummern anrufen, dass da auch es gibt halt Pressemitteilungen, Presseerklärungen, wo dann eben Nummern drauf sind, oft auch temporäre Nummern, die eben nur für ein Pressehandy oder so weiter sind, die da angerufen wird. Und es ist natürlich klar, dass dieser Begriff erhebliche Straftaten, das ist ja übrigens so ähnlich jetzt auch bei dieser DNA-Analyse oder Durchsuchung, ist ja auch dieses Kriterium, dass da prognostiziert werden muss, dass es weiter erhebliche Straftaten gibt, ist natürlich ein Gummiparagraf, weil die Tatsache ist ja, dass ein Großteil der Verfahren dann später eingestellt werden. Das heißt, das ist ja gerade auch ein Wesensmerkmal der 129a und 129b Verfahren. Also 129b ist dann nochmal die ausländische terroristische Vereinigung. Das kam ja noch hinzu. Da ist es ja so, dass ein Großteil der Verfahren später eingestellt wird. Das sind reine Ermittlungsparagraphen. In der Zeit, in der ermittelt wird, kann dann aber relativ großzügig eben unter anderem auch das Telekommunikationsnetz überwacht werden. Und da werden natürlich auch Daten gesammelt und Querverbindungen und so weiter dadurch natürlich auch versucht offenzulegen oder herauszuarbeiten dadurch. Und das zeigt natürlich, dass das Wesen des Paragraphens, da machen ja Strafrechtlerinnen und Strafrechtler seit Jahren aufmerksam, eher in der Ermittlung und in der, also eben Ermittlung von Zusammenhängen, in der Ermittlung von Profilen und so weiter liegt, als in der jetzt Strafverfolgung. Also es kommen ganz wenige dieser Verfahren, kommen überhaupt zur Anklage und noch viel weniger gibt es dann Verurteilungen. Da gibt es eben ganz viele Zahlen dazu und das ist seit Jahren auch bekannt.
Du bist jetzt, Peter, Mitglied in der Mediensektion der FAU Berlin. Über dieses Mediensyndikat, über diese Mediensektion der FAU Berlin lief jetzt auch erstmal die Pressearbeit. Ist es für einen Journalisten in einem solchen Fall der Datenspeicherung nicht ratsamer, eine größere Gewerkschaft wie Verdi zum Beispiel den Fall anzuvertrauen, um besser Druck aufbauen zu können?
Erstmal denke ich, also ich sehe da auch keinen Widerspruch. Ich bin jetzt sowohl Mitglied auch bei Verdi als auch eben im Mediensyndikat der FAU. Also das Besondere an der FAU ist ja, dass es eine Basisgewerkschaft ist, wo eben das ziemlich hierarchiefrei eben läuft. Das finde ich schon mal das Besondere. Und auch gerade nochmal jetzt für diese Mediensektion, dass die auch einen sehr weiten Begriff haben, also von Medienarbeit, wie er heute auch meiner Meinung nach notwendig ist. Also bei Verdi ist es ja so, dass da sehr stark diese Exklusivität betont wird, nach dem Motto eben Journalisten, die im Besitz des Presseausweises sind, das bin ich ja auch, die haben dann so ein bestimmtes Privileg und dürfen deshalb nicht, zum Beispiel sollen deshalb nicht überwacht werden oder auch andere Maßnahmen sollen gegen sie nur nicht angewandt werden. Und da denke ich aber, dass eben diese Exklusivität, also dass das jetzt so ein Privileg ist und alle anderen dann da rausfallen, finde ich es halt falsch, weil natürlich ist es so, dass es heute sogar der Begriff Medienarbeit eben viel weiter gedehnt wird, gerade in der Zeit, wo es auch viele Bloggerinnen und Blogger gibt, wo es Leute gibt, die jetzt bei Intimedia arbeiten und in anderen Bereichen. Das sind natürlich auch Journalistinnen und Journalisten auch und gerade die sind ja dann oft besonders schutzwürdig in diesem Bereich, weil die oft auch da an der Schnittstelle zu sozialen Bewegungen arbeiten und dann natürlich viel eher auch, sagen wir mal, in Überwachungen oder in andere Maßnahmen kommen. Das kann ja auch sein auf Demonstrationen oder bei Kundgebungen, dass die dann irgendwie auch festgenommen werden, auch solche Fälle. Das betrifft ja auch Pressefotografinnen und Fotografen zum Beispiel und gerade eben Journalistinnen, die da an der Schnittstelle auch zu sozialen Bewegungen haben, sind da natürlich viel mehr betroffen als welche, die jetzt Chef in irgendwelchen Redaktionen sitzen und dann gar nicht mehr so da im Mittelpunkt stehen. Und diesen offeneren oder weiteren Medienbegriff, den hat auch die FAU. Die Mediensektion ist ja jetzt praktisch genau der Teil in Berlin. Also die FAU hat ja in Berlin so circa 200 Mitglieder insgesamt. Und die Mediensektion ist da ein Teil, wo eben verschiedene Medienarbeiterinnen arbeiten. Und ich denke also schon, dass also es viel einfacher ist, auch da Interessen durchzusetzen, weil es eben ziemlich hierarchiefrei ist. Und bei Verdi wäre es zum Beispiel viel schwieriger, so einen Fall überhaupt bekannt zu machen. machen, weil da natürlich viel stärker erstmal dann die Frage ist, wie weit, also dass sie dann auch sagen, ja, ja, das sind diese Trennung in politisch und privat wird dann auch viel stärker diskutiert und so weiter. Also es ist gar nicht so einfach jetzt bei einer Überwachung zum Beispiel von Verdi da jetzt irgendwelche Stellungnahmen zu kriegen. Also das betrifft dann schon nur sehr bekannte Journalistinnen und Journalisten. Da ist es schon nochmal eine größere, wie gesagt, Trennung dann da auch.
Die Mediensektion der FAU erklärt jetzt in einer Mitteilung zum Fall, das sehen wir als Verletzung der Pressefreiheit. Peter, ist durch die Speicherung der Gespräche wirklich schon die Pressefreiheit bedroht?
Das Problem ist natürlich schon so, dass es natürlich viele Journalistinnen und Journalisten sich dann natürlich auch abschrecken lassen, gerade über jetzt Aktionen von außerparlamentarischen Gruppen oder aus dem sozialen Widerstand zu berichten, wenn jetzt nur die Gefahr besteht, dass dadurch ihre Telekommunikation auch gespeichert wird. Und das hat natürlich zur Folge, dass bei Initiativen oder Gruppen, die ja sowieso jetzt nicht generell im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, dass da natürlich die Berichterstattung noch geringer sein könnte. Also jetzt zum Beispiel, wenn es um Aktionen geht von Gruppen von der türkischen Linken zum Beispiel, also eben türkischen Migrantinnengruppen, die dann hier in Deutschland arbeiten, jetzt zu Repression oder zu anderen Themen, da ist es sowieso schwierig für die, dass da überhaupt ihre Anliegen in die Öffentlichkeit kommen. Das merkt man allein schon daran, dass das dann oft sehr stark in diese Ecke geschoben wird. Alle sind wieder Kurden, die aktiv sind, weil aller Widerstand, der jetzt irgendwie aus der Türkei kommt, oft mit Kurden assoziiert wird, obwohl das oft ja gar nicht stimmt und viele Gruppen explizit sich jetzt gar nicht auf diese Note Kurdisch, Türkisch und so weiter einlassen, sondern eben eigene Anliegen haben und wie gesagt, das kommt sehr selten rüber und da kann auf jeden Fall die Gefahr bestehen, dass dadurch die wenigen Journalistinnen und Journalisten, die da überhaupt auch zu arbeiten und da auch nachfragen, wenn es da Pressemitteilungen gibt oder da auch hingehen, wenn es da irgendwelche Aktionen gibt, dass das geringer wird, wenn eben diese Gefahr besteht. Insofern würde ich halt sagen, ist auf jeden Fall eine Berichterstattung, gerade wo es um soziale Bewegungen, um kleinere Gruppen geht, um Gruppen, die auch gesellschaftlich ausgegrenzt werden, die ist dann auf jeden Fall eher bedroht.
Du beantragst jetzt Einsicht in die mitgeschnittenen Gespräche. Was erhoffst du dir dadurch, Peter?
Ja, diese Einsichtnahme, das finde ich schon noch einen Schritt, um erstmal Transparenz herzustellen, weil es ja, wie gesagt, das ist ja klar, wenn man jetzt eben 2-3 Jahre später einen Brief gibt, wo dann eben ganz lapidar gesagt wird, in dem Zeitraum wurden Gespräche überhaupt von ihnen überwacht. Da kann man selber, wenn man eben jetzt sagen wir sehr viele Gespräche, auch beruflich sehr viele Gespräche führt, das überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Also das ist auf jeden Fall so ein Mindestschritt, um überhaupt nachvollziehen zu können, habe ich da überhaupt angerufen? Selbst das weiß ich jetzt im Einzelnen ja überhaupt nicht. Also oder bin ich da doch ganz anders irgendwie mit in diese Maßnahme geraten? Selbst das ist mir, wie gesagt, da überhaupt nicht klar, weil ich ja jetzt nicht mehr weiß, ob ich da genau in diesem Zeitraum diese Nummer angerufen habe. Ich denke aber, also ich habe da jetzt nicht Interesse darüber hinaus, als eine jahrelange juristische Auseinandersetzung zu führen, weil ich halt denke, also das ist sind natürlich Ebenen, die ewig lange dauern und die dann auch irgendwann natürlich nicht mehr die Öffentlichkeit weniger interessieren. Außerdem habe ich jetzt nicht so das Verständnis, dass da groß der Rechtsstaat bedroht ist, wie das teilweise dann so in liberaler Diktion ist, sondern es sind natürlich Maßnahmen, die auf ihre Weise natürlich rechtsstaatlich sind, das heißt, es sind bloß Gesetze, die dann auch Paragraphen, die dann auch in dem Schreiben ja genannt sind, gedeckt, sondern es geht dann konkret darum, dass bestimmte Freiheiten eben, in dem Fall auch Pressefreiheit oder eben auch Freiheit zu kommunizieren, tangiert sind. Und da ist es natürlich eher die Frage, das auch in der Öffentlichkeit zu bringen. Es wird deswegen jetzt keine darüber hinausgehenden, jetzt langen juristischen Auseinandersetzungen führen. Aber diese Transparenz, also diese Offenlegung und die ist ein Schritt zur Transparenz, den ich auf jeden Fall für notwendig erachte, um überhaupt, wie gesagt, nachvollziehen zu können, ob es überhaupt diese Gespräche geführt habe. Wie gesagt, das ist ja noch mir überhaupt nicht klar, weil ich jetzt eben nicht weiß, ob es eben in diesem Zeitraum überhaupt da telefoniert. Also.
Ja, soweit Peter Freier, Journalist aus Berlin und dort Mitglied der Mediensektion der FAU. Von ihm wurden von Juni bis Dezember 2011 Telefonate mitgeschnitten oder sollen Telefonate mitgeschnitten worden sein und gespeichert wurden, nachdem er journalistische Anrufe bei Anschlüssen von Beschuldigten in § 129 Verfahren getätigt hatte.